SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Ruandas Trauma. Wie sühnt man Völkermord? Am Mikrofon Marie-Christine Werner. Was sich im Frühjahr 1994 in dem kleinen ostafrikanischen Land Ruanda ereignete, ist unbeschreibliches Grauen. Radikale Hutu-Milizen quälten, vergewaltigten und ermordeten Angehörige der Tutsi und moderate Hutu. Rund 1 Million Menschen kamen ums Leben. Die internationale Gemeinschaft sah tatenlos zu. Da konnte auch das Bundesland Rheinland-Pfalz, das seit Anfang der 80er Jahre eine intensive Partnerschaft zu Ruanda unterhält, nichts dran ändern. Bei der juristischen Aufarbeitung der Verbrechen wollten die Vereinten Nationen dann nicht nur zusehen und beschlossen im November 1994 die Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda im tansanischen Arusha. Gut 2 Jahrzehnte war der Gerichtshof aktiv. Ende 2015 stellte er seine Arbeit ein. Wie fällt die Bewertung des Ruanda-Tribunals und seiner Leistung heute, ein Vierteljahrhundert nach dem Genozid, aus? Hat es zum Frieden in Ruanda beigetragen? Das sind Fragen, denen wir in diesem SWR2-Forum nachgehen wollen mit diesen Gästen. Professor Dr. Stefanie Bock, Strafrechtlerin an der Universität Marburg, die sich auf internationales Strafrecht spezialisiert hat. Andreas Zumach, freier Journalist am UNO-Standort Genf. Er befasst sich schwerpunktmäßig mit Themen des Völkerrechts. Und Dr. Gerd Hankel, er ist Völkerrechtler und hat sich in mehreren Büchern mit dem Genozid in Ruanda beschäftigt, reiste dafür immer wieder vor Ort und war auch bei einer Verhandlung am Internationalen Strafgerichtshof in Arusha dabei. Herr Hankel, wie haben Sie die Arbeit, die Atmosphäre damals dort erlebt?
Als ziemlich banal verglichen mit dem, was dort verhandelt wurde. Ich war da ausgehend von einer Erfahrung, die ich kurze Zeit vorher in Mogonero gemacht hatte. Das ist eine Ortschaft, in der es viele Pfingstler gegeben hat, also Angehörige der Pfingstkirchenbewegung. Und ein Pastor, nämlich Elisaphon Takoritimana und sein Sohn Gerard Takoritimana, der war Arzt in einem Krankenhaus in Mogonero, waren angeklagt, zum Völkermord angestiftet zu haben und selbst auch der Arzt nun Völkermordhandlungen an Tutsi-Patienten begangen zu haben. Deshalb war ich dort, habe mir das aber nur kurz angesehen, angehört. Ja, und habe dann festgestellt, dass zwischen dem Dorf Mogonero in Ruanda und diesem großen Betrieb in Arusha doch Welten liegen und es sehr, sehr schwierig ist, um es einmal vorsichtig zu sagen, die Botschaft, die von Arusha ausgehen soll, vor Ort in Ruanda, in Mogonero, wo Hunderte, vielleicht auch mehrere Tausend Tutsi umgebracht worden sind, um diese Botschaft dort zu Gehör zu bringen.
25 Jahre später, ist der Völkermord juristisch aufgearbeitet oder sind noch Verfahren anhängig?
Einige sind noch auf der Flucht, es sind noch Verfahren anhängig. Der Mastermind und Hauptfinanzier des Völkermords, Felician Kabuga, ist noch auf der Flucht. Aufgearbeitet im Sinne von, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich und das ist Vergangenheit, ist es mit Sicherheit nicht. Sie werden in Ruanda keine Familie treffen, die nicht in der einen oder anderen Weise, sprich auf Täter- oder Opferseite, von dem Völkermord betroffen ist. Aufgearbeitet ist er auf gar keinen Fall. Es gibt auch noch eine ganze Reihe von offenen Fragen, auf die wir dann bestimmt noch zu sprechen kommen.
Andreas Zumach, 3000 Zeugen sind befragt worden, mehr als 90 Menschen wurden angeklagt, 62 dann am Ende verurteilt, zum Teil zu langen Haftstrafen. Waren das im Endeffekt wirklich die großen Fische, die Drahtzieher des Völkermords in Ruanda?
Nein, einige, nicht alle. Einer, das haben wir ja eben von Herrn Hankel gehört, ein wesentlicher, auch gerade was die Finanzierung des Völkermordes betrifft, ist nach wie vor auf der Flucht. Andere sind in ihren Fluchtländern, auch in Deutschland, gestorben, beziehungsweise während des Prozesses gestorben und konnten nicht mehr verurteilt werden. Aber trotzdem, was wäre die Alternative gewesen? Straflosigkeit, überhaupt keine juristische Verfolgung dieser Verbrechen. Und verglichen mit dieser Alternative ist all das, was dort erreicht wurde, mit aller Unzulänglichkeit und allen Einwänden und Abers und Defiziten, auf die wir sicher noch kommen, ein ganz großer Erfolg. Ich glaube, man darf bei der Bewertung niemals vergessen, dass es ja überhaupt keine Selbstverständlichkeit war, dass solche Verbrechen überhaupt in irgendeiner Weise juristisch geahndet werden. Wir hatten das zum allerersten Mal nach dem tiefen Zivilisationsbruch des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges. Da sind so Verbrechen wie Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen zum ersten Mal überhaupt definiert worden. Und die Nürnberger Prozesse über die Nazis und die entsprechenden in Tokio waren die ersten. Und damals schon hatte die UNO-Generalversammlung beschlossen, jetzt richten wir einen internationalen Strafgerichtshof ein. Dazu ist es aber nie gekommen, vor allem weil die Hauptmächte im Sicherheitsrat es dann nicht doch wirklich wollten. Dann wären nämlich die Amerikaner wegen Völkermord in Vietnam vor diesem Tribunal gelandet, die Sowjets wegen Afghanistan, die Franzosen wegen Algerien. Und ich glaube, dieser Strafgerichtshof zu Ruanda und der ein Jahr vorher gegründete zu den Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien haben dann die Dynamik geschaffen, dass wir dann 1998 endlich den fast weltweit zuständigen internationalen Strafgerichtshof bekommen haben. Also das ist halt die Entwicklungsgeschichte und dazu gibt es gar keine Alternative.
Stefanie Bock, wie sehen Sie das? Hat der Gerichtshof die an ihn gerichteten Erwartungen erfüllt?
Da muss man sagen, als die Ad-hoc-Tribunale für Jugoslawien und Ruanda gegründet wurden, hatte man in einer gewissen Gründungseuphorie extrem hohe Erwartungen. Es war ja fast die Idee, jetzt sind wir wieder da, jetzt nehmen wir die Idee von Nürnberg auf und jetzt bringen wir Frieden, Gerechtigkeit, Ausgleich. Das waren auch irgendwo Erwartungen, wo man sagen muss, das kann ein Strafgericht nicht erfüllen. Ein Strafgericht hat eine sehr begrenzte Aufgabe. Es soll einen bestimmten Tatvorwurf klären. Und je mehr weitere Anforderungen ich damit verbinde, umso schwieriger wird es, diese Anforderungen zu erfüllen. Und ich glaube, wir müssen uns langsam überlegen, was können wir realistischerweise von der internationalen Strafjustiz erwarten. Und sie kann meines Erachtens immer nur ein Teil, ein kleiner Bestandteil einer Vergangenheitsaufbearbeitung sein. Strafjustiz alleine kann so etwas wie den Völkermord in Ruanda nicht aufarbeiten.
Sie haben, Herr Zumach, gerade schon die Geschichte ein bisschen skizziert. Das allererste Urteil, das in diesem Ruanda-Tribunal gefallen ist im Herbst 98, war das gegen Jean-Paul Akayesu. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt wegen Völkermords, öffentlichem Aufruf zum Völkermord sowie verschiedener Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jean-Paul Akayesu war Bürgermeister der Gemeinde Taba. Allein in dieser Gemeinde wurden 2000 Menschen ermordet und Akayesu konnte eine direkte und indirekte Beteiligung nachgewiesen werden. Und dieses Urteil, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen ausführlicher geschildert, dieses Akayesu-Urteil, wie es auch heißt, gilt als Grundsatzentscheidung, als richtungsweisend für die Geschichte des Völkerstrafrechts. Warum?
Na, natürlich einmal deswegen, weil es das erste war, Sie haben es gesagt. Das zweite war, was es eben diese von Ihnen ja geschilderte Befehlskette und damit die Verantwortlichkeitskette nachgewiesen hat. Das ist ja nach wie vor auch die Schwierigkeit, gerade bei Leuten, das haben wir hier in Deutschland erlebt, die nicht unmittelbar jetzt nachweislich einen militärischen, politischen Befehl gegeben haben zu einem Verbrechen, aber doch in dem Gesamtzusammenhang eine Führungsrolle hatten, da so etwas nachzuweisen. Das ist auch in dem Tribunal in Jugoslawien oft das Hauptproblem gewesen. Auch deswegen, weil natürlich ganz viele derer, die als Zeugen hätten aussagen können, entweder tot waren oder eingeschüchtert wurden oder aus nach wie vor bestehender Kumpanei und Sympathie nichts Belastendes gesagt haben. Und insofern war dieses Urteil über den Einzelfall Ruanda hinaus schon eine wichtige Wegmarke bei der Entwicklung des Völkerstrafrechts.
Und natürlich auch inhaltlich ist das Akayesu-Urteil maßstabsetzend. Es ist bereits da abzusehen, wo das Ruanda-Tribunal seinen Schwerpunkt finden wird, nämlich bei der Frage, was genau ist Völkermord, wie definieren wir Völkermord und vor allen Dingen, welche Rolle kann sexuelle Gewalt in Völkermorden spielen und inwieweit erfüllt der Einsatz sexueller Gewalt den Straftatbestand des Völkermords und das die Rechtsprechung des Ruanda-Tribunals richtungweisend und grundlegend.
Wenn ich da eben ganz kurz einhaken darf. Gerade das Verfahren gegen Akayesu ist einer der wesentlichen Gründe für die Distanz, die die Ruanda in ihrer ganz, ganz großen Mehrheit heute gegenüber Arusha haben. Akayesu war richtig Bürgermeister von Taba. Taba, eine kleine Stadt, 60, 70 Kilometer südwestlich von Kigali. Und der Völkermord dort hat etwa 10, 12 Tage später angefangen als im Norden des Landes und in der Hauptstadt Kigali. Mhm. Warum? Das Gedankengut, dass Tutsi umgebracht werden sollen, konnte sich dort nicht durchsetzen. Akayesu war selbst als Bürgermeister einer von denen, die gesagt haben, die Tutsi in meiner Gemeinde, die 2000, da waren viele Flüchtlinge dabei, die von Kigali aus dahin geflüchtet waren, sind sicher, ich beschütze sie. Und dann kam am 18. April, kamen Emissäre, begleitet von den fürchterlichen Milizen der Interahamwe, kamen nach Taba und haben diesem Bürgermeister Akayesu gesagt, die Situation habe sich fundamental geändert und es seien jetzt neue Regeln und die Tutsi müssten alle umgebracht werden und wie er denn dazu stünde. Und es war völlig klar, hätte er gesagt, ich mache nicht mit, ich beschütze nach wie vor die Tutsi, wäre er umgebracht worden. Also hat er das geschehen lassen und in welcher Weise er selbst aktiv geworden ist, er hat nicht getötet. Das ist wohl sicher, aber das weiß ich jetzt nicht. Nur in Ruanda sagt man, naja, was hätte er denn tun sollen in dieser Situation? Und da hat man halt Schwierigkeiten, das Urteil in dem Strafmaß, lebenslange Freiheitsstrafe, nachzuvollziehen. Das ist ein Punkt. Und der nächste ist, und das kommt dann sofort im Nebensatz in Ruanda, ja, aber was ist denn mit den vielen, vielen Verbrechen der anderen Seite? Von denen ist in Arusha nicht die Rede gewesen.
Also ich will zum Ersten gerne was sagen. Ich will das überhaupt nicht bestreiten, dass das aus dem von Herrn Ankel genannten Grund bei vielen Ruanderinnen auf Bedenken, auf Zweifel trifft. Nur das ist natürlich eine nicht ganz untypische Situation. Ich nenne es mal eines Befehlsnotstandes, die wir ja auch in den Nürnberger Prozessen häufig hatten. Also nicht wenige der Leute, die in den KZs der Nazis auch Verbrechen dann ausgeübt haben und haben sich später, so sie überhaupt vor Gericht kamen, auf einen solchen Befehlsnotstand berufen und gesagt, wenn ich mich geweigert hätte, wäre ich hingerichtet worden. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage, ob ein solcher Befehlsnotstand unter solchem Druck einer Ermordungsdrohung dann selber Verbrechen zu begehen, ob das ein Grund ist, jemanden nicht strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Das ist nicht was Typisches jetzt oder Spezifisches oder etwas, was zum ersten Mal jetzt in Arusha passiert wäre, sondern das hatten wir schon in Nürnberg. Das hatten wir auch in dem Jugoslawien-Tribunal sehr, sehr häufig.
Edemovic als Stichwort.
Ja, zum Beispiel.
Was aber auch ganz klar dabei herauskommt, ist, dass die Selektivität der internationalen Strafjustiz eines der zentralen Probleme ist. Also die grundlegende Frage, wie wähle ich meine Angeklagten aus? Beim ersten ist es meistens die Idee, so viel Auswahl ist gar nicht. Man nimmt den, den man gerade bekommen hat und fängt damit an. Und erst später entwickelt sich dann langsam irgendwelche Strategien, die mehr oder weniger überzeugend sind oder nicht. Aber die Glaubwürdigkeit und die Akzeptanz der internationalen Strafjustiz hängt natürlich ganz extrem davon ab, wie und nach welchen Kriterien die Beschuldigten ausgewählt werden.
Ja, da muss man natürlich Folgendes zu sagen. Es ist ja nicht so, dass irgendwo der liebe Gott für uns aus dem Himmel steigt, wie eine gerechte Instanz und dann solche völkerrechtlichen Institutionen schafft. Das ist weder bei der UNO so der Fall gewesen, noch bei der Gerichtsbarkeit. Und sie haben sich ja alle erst immer weiterentwickelt nach großen Verbrechen und nach großen Katastrophen. 33 bis 45 war wohl der tiefste Zivilisationsbruch. Und danach hat man erstens eine Situation gehabt, in der das Täterland nun völlig besiegt war und diejenigen, die dann das Gericht gebildet haben, natürlich nur die Siegermächte sein konnten. Ja, wer denn sonst? Und man hier aber relativ gut auch die Lage unter Kontrolle hatte und auch gleich die führenden Männer, waren es ja, glaube ich, ausschließlich in Nürnberg, auf die Anklagebank setzen konnte. Das war natürlich in späteren Verfahren sehr viel schwieriger. Es gab keine klare Siegsituation in Jugoslawien, es gab sie auch nicht in Ruanda. Und deswegen ist es schwieriger gewesen, dort auch gleich die wirklich ganz großen Verantwortlichen als Erste oder überhaupt zu bekommen. Und man hat viele auch zunächst mal als Erste bekommen, die vergleichsweise kleinere Fische waren. Das ist die zweite Ebene von Selektivität, die dann zu Zweifeln an dieser Gerichtsbarkeit geführt. Und das Dritte ist natürlich, wen erwischt man? Wenn wir heute über Jugoslawien sprechen, ganz viele Serben und Serbien sind bis heute überzeugt, dass das Jugoslawien-Tribunal einseitig gegen sie gerichtet sei, was einfach nicht stimmt. Das weist die Statistik nach, wie viele kroatische Verantwortliche und auch muslimische verurteilt wurden. Und dann die historische Ungerechtigkeit, die mir oft entgegengehalten wird. Die Frage, ja, warum hat sowas nicht schon bei den Türken gegeben, als sie die Armenier abgeschlachtet haben? Warum, ich wiederhole, wurden die Amerikaner nicht vor so ein Gericht gebracht? Das verstehe ich zwar, diese Fragen, aber wenn diese Fragen dann als grundsätzlicher Einwand vorgebracht werden gegen die heute endlich bestehenden internationalen Gerichte, dem würde ich doch entschieden widersprechen.
Ja. Sie haben, Herr Hanke, vorhin gesagt, die anderen Verbrechen, damit meinen Sie die Verbrechen der Tutsi an den Hutu, da kommen wir später noch drauf. Lassen Sie uns nochmal bei der Aufarbeitung der Verbrechen der Hutu-Milizen an den Tutsi und den moderaten Hutu bleiben. Welchen Stellenwert hatte denn, Herr Hankel, der Internationale Gerichtshof insgesamt bei der juristischen Aufarbeitung des Völkermords in Ruanda? Denn es gab ja auch natürlich die normale Gerichtsbarkeit und dann eigens eingerichtete Wiesengerichte.
Arusha hat die Organisatoren und die Drahtzieher des Völkermords verurteilen wollen und hat das auch im Großen und Ganzen geschafft. Selbst so jemand wie Akayesu war ja nicht irgendwer. Er war Bürgermeister, einer von 145 in Ruanda zum Zeitpunkt des Völkermords. Und als solcher war er unmittelbarer Vertreter des Präsidenten vor Ort. Also doch schon einige wichtige Persönlichkeit mit auch einiger Befehlskompetenz. Die eigentliche Arbeit allerdings der Aufarbeitung des Völkermords haben die traditionellen Gerichte, die sogenannten Gachacha-Gerichte, Gachacha ist ein Wort aus der Landessprache Kinyarwanda und heißt Rasen, haben also diese Gachacha-Gerichte geleistet. Und in Ruanda ist man stolz darauf. Die offizielle Politik, Staatspräsident Kagame, wird nicht müde zu behaupten, wir sind diejenigen, die Recht gesprochen haben. Arusha hat viel, viel Geld gekostet, verglichen mit dem, was dort an Geldern ausgegeben worden ist. Weit über 1 Milliarde US-Dollar ist das Ergebnis von Arusha erbärmlich, so Kagame. Wir haben es geschafft, von 2002 bis 2012 in 10 Jahren Verfahren gegen etwa 1 Million Beschuldigte durchzuführen. Das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, ganz anders als die von Arusha. Und das ist ein Urteil, das man zumindest also jetzt in dieser Aussage auch in Ruanda teilt.
Eine Anmerkung nur, Sie haben die Jahreszahlen richtig gesagt, diese Gerichte, das ist wichtig, dass das geschehen ist. Und eben auch nicht unbedingt überall der Fall, weil es eben andere Fälle gibt, wo es keine funktionierende nationale Gerichtsbarkeit gibt, auch keine auf lokaler Basis und nur deswegen eine internationale zunächst mal das einzige Instrument ist. Aber die Verfahren, die Sie genannt haben, fanden eben erst ab 2002 statt. Und nicht schon ab 94, da war nämlich auch Kagame dazu weder willens noch in der Lage.
Ja, das ist nicht ganz richtig. Ab 96 gab es Strafverfahren in Ruanda vor nationalen Gerichten. Man hat eine Sonderkammer eingerichtet, um mutmaßliche Völkermörder abzuurteilen. Hat auch etwa, der Aufbau der Justiz war mühsam, ab 96 ungefähr 600 Verfahren pro Jahr durchgeführt. Hatte allerdings ab der Jahrtausendwende 120.000 bis 130.000 Menschen in den ruandischen Gefängnissen, die zigfach überbelegt waren. Das heißt, es musste eine Lösung gefunden werden, denn ansonsten hätten viele der Häftlinge dort den Beginn ihres Verfahrens gar nicht mehr erlebt, wenn es mit diesem Rhythmus weitergegangen wäre. Und so hat man dann gesagt, wir machen Gachacha, Gachacha in jedem Dorf. Und man hatte dann 2002 quasi in einem Federstrich 13.000 Gerichte.
Wie standen die Gerichte zueinander, Frau Bock? Dieses internationale Gericht, diese nationalen Gerichte, dieses traditionelle Gericht, wie standen die zueinander?
Also rein rechtlich hatte das internationale Tribunal Vorrang. Das ICTR ist errichtet worden auf Basis einer Resolution des UN-Sicherheitsrats und damit in der Lage, sämtliche nationalen Souveränitäten zu überspielen. Das heißt, das Tribunal hatte auch die Kompetenz, nationale Fälle an sich zu ziehen und zu übernehmen. Anders, aber das hat sich ja schon angedeutet, sah es natürlich praktisch so aus, dass das Tribunal gar nicht in der Lage war, auch nur einen nennenswerten Bruchteil der Fälle selber zu verfolgen und war natürlich darauf angewiesen, dass auf nationaler Ebene und vor Ort die Aufbearbeitung des Unrechts mit erfolgt. Und gegen Ende der Tätigkeit sehen wir dann auch den umgekehrten Effekt. Da hat dann das ICTR angefangen, bestimmte Fälle nach Ruanda abzugeben. Das ist am Anfang immer abgelehnt worden mit dem Hinweis darauf, dass die Verfahrensstandards in Ruanda nicht ausreichend seien. Später ist das Gericht dann zu dem Schluss gekommen, dass sich die rechtsstaatliche Situation verbessert habe und hat dann auch Verfahren nach Ruanda abgegeben.
Es gab ja auch noch die Todesstrafe in Ruanda bis 2007. Das ging bestimmt nicht sozusagen konform mit den rechtlichen Standards, die man für Arusha hatte.
So natürlich nicht. Und das war natürlich auch bei der Gründung des ICTR immer ein großer Diskussionspunkt, dass auch Ruanda sich irgendwann auf den Standpunkt gestellt hat, wir bekommen hier ein Gleichheitsproblem, das angegangen werden muss, wenn die Hauptverantwortlichen nach Arusha kommen, vom ICTR verfolgt werden und da gerade eben die Todesstrafe ausgeschlossen ist.
ICTR ist das die Abkürzung für das Ruanda-Tribunal. Ja. Das haben wir bisher noch nicht gesagt, deswegen sage ich es kurz.
Wenn also die Hauptverantwortlichen jetzt vor dem internationalen Tribunal verfolgt werden, andere Täter, die nicht ganz so hoch in der Befehlshierarchie standen, aber hingegen vor nationalen Gerichten stehen und da gegebenenfalls die Todesstrafe befürchten müssen, dann sei das auch einfach ein Problem der Gerechtigkeit und der Gleichbehandlung.
Es stimmt natürlich, dass Arusha völkerrechtlich gesehen Vorrang vor der nationalen ruandischen Gerichtsbarkeit genoss. Allerdings ist es auch so, Arusha hing natürlich zu 100% von der ruandischen Kooperationswilligkeit ab. Das heißt, wenn Ruanda sagte, wir sind mit diesem oder jenem nicht einverstanden und wir erlauben Zeugen, Zeuginnen nicht mehr nach Arusha zu reisen, dann konnten die Verfahren dort nicht fortgesetzt werden. Und das ist mehrfach geschehen.
Wobei natürlich der Sicherheitsrat, weil es eben ein Exekutivbeschluss des Sicherheitsrates war, mit allen Fragwürdigkeiten, die man natürlich auch aus der juristischen Reinheitslehre anmerken könnte, also ein Beschluss, der im Grunde rückwirkend war. Dasselbe gilt für die Etablierung des Jugoslawien-Tribunals im Februar 93 etabliert, rückwirkend mit dem Beginn der Kriege dort, also 91. Aber natürlich hätte der Sicherheitsrat auch auf dieser Basis dieser seiner Resolution die Möglichkeit zu Sanktionen gehabt, auch gegen die ruandische Regierung, um Dinge durchzusetzen. Im Falle des Jugoslawien-Tribunals ist das ja mehrfach passiert. Ich würde trotzdem noch mal gerne die Frage zuspitzen, wenn ich darf, an Herrn Hankel oder auch an Frau Bock. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass im Grunde in Ruanda eine ausreichende Gerichtsbarkeit bestand, dass man hätte sagen können, da wäre es nicht notwendig gewesen, diese internationale Ebene überhaupt einzurichten?
Nein, ich halte Arusha schon für eine wichtige Unternehmung. Und zwar zum einen aus den Gründen, die Sie ganz zu Beginn gesagt haben. Wir haben Leipzig als Versuch, Verbrechen des Ersten Weltkriegs zu ahnden, gescheitert. Wir haben Nürnberg als Versuch, Verbrechen des Zweiten Weltkriegs zu ahnden, ein Erfolg. Danach lange Jahre nichts. 93 Jugoslawien-Tribunal, 94 Ruanda. Und das ist wichtig als Meilensteine auf dem Weg zur Etablierung einer ständigen internationalen Strafgerichtsbarkeit. So, diejenigen, die dort vor Gericht gestanden haben in Arusha, waren Täter, unter anderem der Interims-Premierminister Jean-Paul Kabanda. Das sind Leute gewesen, die knietief im, jetzt ich spreche bildlich, im Blut gewartet haben, die verantwortlich sind und die dort abgeurteilt worden sind. Insofern ist das richtig. Allerdings, und das ist das Ideal, das ist ja auch eine gute Einrichtung, dass man dann auf nationaler Ebene auch versucht hat, die vielen, vielen Mitläufer, ohne die Großen ja nicht so groß sein konnten, die vielen, vielen Mitläufer und kleinen Täter zur Verantwortung zu ziehen und das in einer Weise, die das Ziel hatte, zumindest theoretisch, den inneren Frieden in Ruanda wiederherzustellen. Das heißt also, die Täter sollten an die Orte ihrer Verbrechen geführt werden und sollten vor den Überlebenden sich erklären müssen. Und das ist mit Gacaca in vielen, vielen Fällen nun tatsächlich gelungen.
Ja. Und ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, dass Arusha nicht nur für die Entwicklung der internationalen Strafjustiz wichtig war, sondern vielleicht auch einen Katalysatoreffekt für die Verfahren in Ruanda hatte. Also es war ja auch klar, dass Ruanda da zwar eigenständig seinen Beitrag leisten kann, aber auf der anderen Seite war Arusha halt da als Vorbild und vielleicht auch als eine Form des internationalen Drucks. Was wir da jetzt gesehen haben, ist faktisch ja das, worauf auch der internationale Strafgerichtshof jetzt in Den Haag beruht, nämlich die Idee, dass die Aufarbeitung völkerrechtlicher Verbrechen immer auf beiden Ebenen erfolgen muss und dass wir nur einige Art, sagen wir, Beispiel Exemplarverfahren gegen besonders verantwortliche Täter auf internationaler Ebene haben können, die Hauptarbeit aber auf nationaler Ebene erfolgen muss.
Ja, genau. Okay. Sie hören das SWR2-Forum heute zum Thema Ruandas Trauma. Wie sühnt man Völkermord? Und es geht um den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda, der vor 25 Jahren in tansanischen Arusha eingerichtet wurde, um die Drahtzieher des Völkermords vor Gericht zu stellen. Heute diskutieren die Juraprofessorin Stefanie Bock, der Journalist Andreas Zumach und der Völkerrechtler Gerd Hankel. Es gab, und das müssen wir eben auch noch mal ansprechen, auch sehr viel Kritik. Es seien nur wenige Fälle in diesen 21 Jahren verhandelt worden. Es sei sehr kostspielig gewesen. Es kursiert sogar die Zahl von 2 Milliarden US-Dollar. Ja, ja. Ein enormer Personalaufwand. Zwischenzeitlich waren wohl 1200 Mitarbeiter an dem Gericht. Also Ineffizienz, fehlende Professionalität, Korruption. Berechtigte Kritik in Ihren Augen?
Also soweit wie ich das verfolgt habe, ist die Kritik absolut berechtigt. Auch was die Kompetenz der dort beschäftigten Juristen anbelangt, gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo man sagen muss, das sind zum Teil Leute gewesen, die keine Ahnung hatten, die aus ich weiß nicht welchen Gründen dort als Richterinnen oder Richter versucht haben, Recht zu sprechen. In mehreren Verfahren sind elementare Rechte des Angeklagten verletzt worden, sodass die Strafe entweder erheblich reduziert werden musste oder aber sie sogar auf freien Fuß gesetzt werden mussten, wie zum Beispiel in dem Fall des Jean Bosco Barayagwiza, der über 2 Jahre in Untersuchungshaft saß, ohne überhaupt über die Tatvorwürfe informiert worden zu sein und der daraufhin von der Berufungsinstanz 99 in Freiheit gesetzt worden ist. Und was natürlich in Ruanda niemand verstand, denn er war einer der Drahtzieher in dem sogenannten Medienfall. Er war der Mitbegründer vom Radio Television Libre de Milcolin, also dieses Hasssenders, der 93 gegründet worden ist. Das hat niemand verstanden. Und da gab es natürlich einen immensen Gegendruck aus Ruanda. Und die Berufungskammer musste dann die Entscheidung revidieren, ihn wieder in Haft nehmen. Und er ist dann auch verurteilt worden. Aber das hat natürlich niemand verstanden, dass es da so fürchterliche Verfahrensfehler geben konnte.
Man muss doch mal an Folgendes erinnern. Wir hatten ja nun nach meiner unmaßgeblichen Meinung hier die einzige wirkliche Situation in den 90er Jahren, wo erwiesenermaßen ein Völkermord schon, wie Sie haben es gesagt, auch durch dieses Radio seit mindestens über einem Jahr in der propagandistischen Vorbereitung, Ankündigung war, die Waffen zum Teil ausgeteilt waren, die Pläne vorlagen. Das wusste man. Hier ist ein Völkermord, unmittelbar besteht er bevor. Und das wusste man ja auch auf der Ebene der damals dort stationierten UNO-Soldaten und des kanadischen Oberbefehlshabers. Und der hat das ja nach New York gemeldet. Und der damalige Chef der Abteilung für die Friedensmission, das ist ja Kofi Annan gewesen, der dann später Generalsekretär war. Jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt, der oft nicht so richtig dargestellt wird. Der hat ja dieses an den damaligen Generalsekretär Boutros-Ghali durchaus weitergegeben. Mhm. Und Boutros-Ghali ist mit dieser Information in den Sicherheitsrat gegangen, ich glaube es war im Februar 94, und hat gesagt, das ist die Situation. Hier ist ein Genocide in the making, hat er gesagt, ein Völkermord in der unmittelbaren Vorbereitung. Jetzt brauche ich 25.000 robust ausgerüstete Blauhelmsoldaten, dass wir die zwischen die Hutus und Tutsi stellen können, um das zu verhindern. Und dann hat sich eben keine Hand erhoben. Dann saßen dort 14 Botschafter und eine Botschafterin, das war die Amerikanerin Madeleine Albright. Mhm. Und keiner hat gesagt, ja, wir sehen das auch so und deswegen stellen wir ihnen jetzt, was weiß ich, 1000 Soldaten oder Hubschrauber zur Verfügung. Und dann passiert dieser Völkermord und es war dann natürlich auf der Ebene auch dieses Sicherheitsrates, wenn nicht bewusst und öffentlich eingestanden, doch ein Schuldgefühl da. Auch das hat dazu geführt, dass man dieses Tribunal dann zwar eingesetzt hat, ja, um sich so ein bisschen auch da die Hände weiß zu waschen, aber sich dann überhaupt nicht mehr nachträglich ausreichend darum gekümmert hat, dass diese Sache vernünftig läuft. Das ist erstens die von Ihnen angesprochene Frage, welches juristische Personal wird dann da auch hingeschickt? Zweitens, wie viel Geld steht auch anfangs zur Verfügung? Das ist auch eine Frage in Jugoslawien gewesen. Das hat auch viel gekostet, das Tribunal. Aber ich sage, es ist immer noch viel zu wenig Geld ausgegeben worden, zum Beispiel für so Fragen des Schutzes von überlebenden Opfern und von Zeuginnen, damit die nicht unter Druck gesetzt werden können. Das kostet dann ja Geld, da muss man Logistik schaffen, wo man diese Leute sicher unterbringt. Da gibt es viele Defizite, aber ich glaube, im Falle Ruanda hat man gesagt, jetzt schaffen wir das Tribunal und sich dann aber nicht wirklich im Detail auch um die notwendigen Dinge gekümmert, die dann auch schiefgelaufen sind.
Ja, um jetzt aber noch mal eine Lanze für das Internationale Tribunal für Ruanda zu brechen. Man muss sich auch klar machen, internationale Strafjustiz kostet Geld. Die gibt es einfach nicht zum Nulltarif.
So ist es.
Die Prozesse sind groß und es ist eine unglaubliche Logistik erforderlich. Wir brauchen, was Sie schon erwähnt haben, Zeugen- und Opferschutz ist ganz elementar. Dafür muss Geld ausgegeben werden. Wir brauchen Dolmetscher. Wir brauchen die Kanzlei, die diese riesigen Verfahrensakten bearbeitet und zur Verfügung stellt und die pflegt. Das ist einfach mit einem ganz erheblichen Aufwand verbunden. Und wenn man Gerechtigkeit auf dem internationalen Level will, dann muss man dafür auch Geld in die Hand nehmen wollen. Und der zweite Punkt ist einfach, diese internationalen Verfahren sind schwierig und damit auch zeitaufwendig. Und das erklärt, warum alle internationalen Tribunale vergleichsweise geringe Verurteiltenzahlen
aufweisen.
Und diese Verfahren sind halt komplex, sie müssen geführt werden, sie müssen nach rechtsstaatlichen Standards geführt werden, was auch Zeit für Fehlerkontrollen einfach beinhaltet. Und wir müssen das Verfahrensrecht meistens erst finden. Das heißt, das Verfahrensrecht entwickelt sich in der Auslegung, in der Anwendung. Und das beinhaltet auch mal, dass sich Richter, die aus unterschiedlichen Rechtstraditionen kommen und die unterschiedliche rechtskulturelle Hintergründe haben, sich einigen müssen und Wege finden müssen. Und auch das kostet Zeit.
Ja, ich stimme Ihnen zu. Allerdings ist es auch so, das schafft natürlich ein immer größer werdendes Legitimationsproblem für die internationale Strafjustiz. Wenn ich Verfahren habe, die Jahre dauern, es gab im Arusha-Verfahren, die haben 10 Jahre und länger gedauert, bis zum erstinstanzlichen Urteil. Wie will ich das den Überlebenden in Ruanda erklären, ohne dass das Gefühl überhand nimmt, da ist irgendwo im Land der Weißen, wo viel Geld ist und wo das auch entsprechend verteilt wird, eine komische Veranstaltung und die soll uns irgendwo betreffen. Das wird in Ruanda niemandem etwas sagen. Ich habe dann einen Erwartungsdruck, das haben Sie richtig geschildert, Herr Zumach, der internationalen Gemeinschaft. Man hat versagt, jetzt möchte man schnell was machen. Man schafft diesen Gerichtshof und sagt, okay, wir haben jetzt erstmal unseren Teil gemacht und das wird schon irgendwann funktionieren. Wir haben diesen Erwartungsdruck, wir haben diesen Begriff Genocide, Völkermord, der im Raum steht, der leider bei vielen dazu führt, dass man dann aufhört, mal so richtig nachzudenken, sondern sich der Wucht dieses Begriffs ergibt.
Ja.
Und dann läuft diese Maschinerie an und dann irgendwann schaut man sich um und stellt fest, das ist aber alles nur sehr mäßig, was wir hier bisher gemacht haben. Wobei, noch einmal, im Ergebnis und in der Summe sage ich, Arusha war wichtig und richtig. Allerdings, man sollte aus den dort begangenen vielen Fehlern auch lernen.
Das können wir gerne am Ende auch nochmal aufnehmen. Nur will ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass es ja so ein extremes Ungleichgewicht gab, dass die Angeklagten, die in Arusha einsaßen, natürlich unter westlichen Standards einsaßen, während die vielen zigtausenden bis hunderttausenden Gefangenen in Ruanda unter extrem unmenschlichen Bedingungen einsaßen. Und die Opferverbände haben kritisiert, dass mit den Freisprüchen, die dann in Arusha passiert sind, radikale Hutu argumentiert hätten, dass ja selbst das Gericht nämlich durch den Freispruch bestätigt habe, dass es keinen Plan für den Völkermord gegeben habe. Und das ist wiederum ja eine Argumentation, die nicht ganz ungefährlich ist.
Das ist natürlich wahr, aber das ist kein Problem des Gerichtshofs. Freisprüche gehören zu einem rechtsstaatlichen Prozesssystem dazu. Das ist ergebnisoffen und es geht gerade um die Frage, kann ich nachweisen, dass der Angeklagte bestimmte Taten begangen hat, und wenn ich das nicht nachweisen kann, dann muss ich freisprechen. Der Freispruch bedeutet natürlich nicht, und das ist der Punkt, der für die Opfer sicherlich schwer zu verstehen ist, dass das Gericht zu dem Schluss gekommen wäre in irgendeinem Zeitpunkt, es habe kein Völkermord stattgefunden. Eben. Und die Frage ist aber natürlich, wie benutzt man die Urteile des Gerichtshofs? Und das ist aber eine andere Frage, die erstmal außerhalb der Strafjustiz selbst liegt.
Es ist richtig, dass in einem Urteil gegen den angeblichen Mastermind, also den geistigen Vater des Völkermords, das Gericht zu dem Ergebnis gekommen ist, er sei nicht geplant worden. Das schafft den Völkermord ja nicht aus der Welt. Das Gericht hat auch 2006 gesagt in einer sogenannten Judicial Notice, dass der Völkermord in Ruanda jenseits allen Zweifels ist. Das heißt, es hat ihn gegeben und er ist ein geschichtliches Ereignis. Hätten diese ganzen Verfahren in Ruanda stattgefunden, wären die Verfahren anders verlaufen, die Urteile hätten anders gelautet. Insofern ist eine Distanz zum Geschehen und auch eine Beschäftigung mit dem Geschehen durch andere als Ruander, Ruanderinnen von Vorteil, finde ich.
Dem Völkermord voraus ging ein Krieg. Der heutige Präsident Paul Kagame war damals Anführer einer Rebellenarmee aus Exil-Tutsi, die von Uganda aus ab 1990 immer wieder in Ruanda einfiel und Teile des Landes besetzte. Und der Völkermord endete mit der völligen Besetzung des Landes durch Kagames Armee. Und auch da sind, das haben Sie vorhin schon angesprochen, Herr Hankel, fürchterliche Verbrechen Verbrechengeschehen der Tutsi-Rebellen an Hutu, die bis heute überhaupt nicht aufgearbeitet sind, die auch in Arusha nie angesprochen worden sind. Was bedeutet das für den Versöhnungsprozess zwischen den Gruppen, Herr Hankel?
Wie Sie richtig gesagt haben, die Verbrechen der Tutsi-Befreiungsarmee, die heute die ruandische Armee ist, unter ihrem Befehlshaber Kagame, der schon seit 2000 ruandischer Staatspräsident ist, waren kein Thema in Arusha und waren auch dann in der Folge kein Thema in Ruanda selbst vor diesen Gacaca-Gerichten. Von diesen Verbrechen weiß aber jeder in Ruanda, ob Hutu oder Tutsi-Überlebender, jeder weiß davon. Und das Problem ist, dadurch, dass sie nicht thematisiert worden sind, führt es dazu, dass diese Verbrechen heute gewissermaßen in einer Mund-zu-Mund-Propaganda in Ruanda immer größer werden und einen sehr großen Stellenwert einnehmen. Und ein, ich möchte sagen, Haupthindernis ist für den Annäherungsprozess zwischen Hutu und Tutsi heute in Ruanda.
Nur ein formaler Hinweis, es war eben so, dass in der Resolution des UNO-Sicherheitsrates, mit der das Tribunal eingerichtet wurde, es eben begrenzt war, das hat Frau Bock vorhin schon mal gesagt, auf den Völkermord, der nun gerade unmittelbar vorbei war. Und es ist ein Defizit, dass der Völkermord dann dem Begehren der Chefanklägerin Carla Del Ponte nie gefolgt ist. Man hätte das ja auch nachträglich noch erweitern können auf die Nachfolgeverbrechen. Daran gab es, glaube ich, damals weder in Paris, glaube ich, die wesentliche Hauptstadt, aber auch in Washington kein Interesse, in Moskau und in Peking ohnehin nicht.
Ja, also stimmt, aber...
Was keine Entschuldigung ist, aber die fünf Vetomächte, die es hätten beschließen müssen.
Ja, aber Arusha war zuständig für in Ruanda begangene Verbrechen zwischen dem 1. Januar 94 und dem 31.12.94.
Ja.
So, und in dieser Zeit, vor allem während des Völkermords, als die Befreiungsarmee das Land vom Norden aus so langsam eroberte und den Völkermord beendete, sind viele, viele Verbrechen begangen worden. Und anschließend zur, Befriedung des Landes, wie man so schön euphemistisch sagt, auch.
Also Sie sagen, ein Teil der Verbrechen wäre noch in den Zeitraum gefallen.
Ja, natürlich. Okay, das ist unbestritten. Es ist allerdings nicht klar, wie viele Menschen sind umgebracht worden. Einigermaßen sicher ist eine Zahl von 30.000, 40.000, aber wahrscheinlich waren es deutlich mehr. Diejenigen, die ich gesprochen habe, die in Ruanda waren zu dieser Zeit, lassen mich vermuten, dass es etwa 100.000 gewesen sind. Hutu, die 94 umgebracht worden sind. So, und das sind Opfer, die den vielen, die danach im Kongo ums Leben gekommen sind oder umgebracht worden sind, hinzugerechnet werden. Und dann sagt man, es ist eine schöne Sache, dass man versucht, historisches Unrecht aufzuarbeiten. Aber was ist denn mit unserem Leid?
Das bringt uns jetzt wieder zurück zu dieser Frage der Selektivität und dem Problem, dass gerade die internationale Strafjustiz zwangsläufig sehr begrenzt ist in der Frage, wie viele Täter, wie viele Taten kann sie verfolgen. Und dann ganz zentral ist, wie diese Beschuldigten ausgewählt werden. Und wenn ich eine Selektionspolitik habe, die aus welchen Gründen auch immer bestimmte Taten ausblenden, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Frage der Anerkennung der Opfer der Taten, die eben nicht verfolgt wurden. Und das kann sich dann wiederum nachteilig auf den gesellschaftlichen Gesamtversöhnungsprozess auswirken. Ja,
absolut. Wobei ich würde behaupten, es gab handfeste politische Interessen in wesentlichen Hauptstädten und ständiger Mitglieder des Sicherheitsrats. Ich habe Washington und Paris erwähnt, genau diese Erweiterung nicht zuzulassen. Das hätte man ja mit Nachdruck auch durchsetzen können. Trotz dieser ungünstigen Ausgangsvoraussetzungen kann man ja sagen, dass es heute zu einem für mich erstaunlichen Maße diese Verbrechen nicht mehr so präsent sind. Wenn man auch weiß, dass über 60% der Menschen, die heute in Ruanda leben, nach 94 geboren sind, Kagame immerhin dafür gesorgt hat, dass diese ethnischen Bezeichnungen Tutsi, Hutu und Twa nicht mehr in den Pässen stehen und auch nicht mehr irgendwie zur Charakterisierung von Volksgruppen genutzt werden dürfen. Das hätte, glaube ich, schlimmer aussehen können heute, oder?
Es ist so, heute weiß in Ruanda noch jeder, wer ist. Das ist völlig klar. Es war ja auch während der 10-jährigen Aktivitäten der Gacaca-Gerichte immer völlig klar, wer welcher Bevölkerungsgruppe angehört. Das musste ja laufend thematisiert werden. Und dann hatten sie die für viele völlig verrückte Situation, dass es offiziell hieß, es gibt keine Hutu und keine Tutsi mehr, wir sind alle Ruander. Aber dreimal die Woche musste in den Gacaca-Verfahren klargemacht werden, wer ist und wer was gemacht hat. Das heißt, da war der Begriff überall, der schwebte also quasi über den Verfahrensorten. Und das war für viele nicht so einfach, das hinzubekommen. Heute, das ist richtig, es gibt diese Begriffe offiziell nicht mehr, wobei jedes Jahr im April in der einwöchigen Trauer sind sie natürlich präsent, wenn Ruanda des Völkermords erinnert. Dann ist das so. Also für viele ist das nicht so ganz einfach. Ja, es ist natürlich heute eine andere Situation als vor 94. Wobei die Tatsache, dass selektiv gehandelt worden ist und dass diese Sache so augenscheinlich politisiert worden ist, das ist etwas, das vielen Ruandern, Ruanderinnen heute immer noch ein sehr, sehr großes Problem bereitet. Sie sind gewissermaßen der internationalen politischen Raison, den Interessen Großbritanniens und den Interessen der USA, die einen verlässlichen Bündnispartner in Zentralafrika haben wollten, einen stabilen, sind sie geopfert worden. Das ist so die Überzeugung. Und Ruanda hat sich auch erkenntlich gezeigt. Ruanda ist heute, das muss man sich mal vorstellen, obwohl ein Land, das den Völkermord erlebt und überlebt hat, ist nicht Vertragspartei des Statuts von Rom. Obwohl der Internationale Strafgerichtshof heute, ich glaube, 35 Unterschriften aus Afrika hat von 54 Staaten, Ruanda ist nicht dabei. Ja. Das haben sie den USA versprochen. Wir machen da nicht mit.
25 Jahre später blickt man ja auf Dinge anders. Hätte damals anders verfahren werden müssen? Oder ist es doch ja im Großen und Ganzen gut und richtig gelaufen mit diesem Gericht?
Das Signal war unglaublich wichtig. Klar zu sagen, ein Völkermord ist niemals eine rein interne Angelegenheit, sondern betrifft die internationale Staatengemeinschaft als solche und wird auch zu einer Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft führen. Das war eine ganz wichtiges Statement, dessen Wirkung halt auch weit über Ruanda hinausgegangen worden sind und die sicherlich dann auch wieder den Grundstein zur weiteren Entwicklung gelegt haben und dann zum Internationalen Strafgerichtshof geführt haben. Was man auch bei dieser ganzen Frage, was hat das jetzt gebracht, nicht vergessen darf, ist der Zeitfaktor. 1994, das klingt so weit weg. Die Frage ist, ob das für völkerrechtliche Verbrechen stimmt. Ob das schon der Zeitpunkt ist, um wirklich beurteilen zu können, wie ein Gericht wirkt. Wenn wir das mit unserer Vergangenheit vergleichen, muss man sagen, dass Nürnberg, die Nürnberger Prozesse in der deutschen Bevölkerung angekommen sind und akzeptiert worden. Das hat auch lange gedauert. Und wir sind jetzt so weit, dass die ganzen Verfahren gegen ehemalige KZ-Angehörige, die werden jetzt geführt. Vielleicht braucht eine Gesellschaft auch einfach viel mehr Zeit, als wir das gerne hätten, um mit sich selbst zu einem Zeitpunkt zu kommen, wo sie Vergangenheit aufbereiten kann.
Das ist richtig, Frau Bock. Allerdings mit Arusha und mit dem Ergebnis von Arusha, mit dem Ergebnis von Gacaca wird ja heute in Ruanda Politik gemacht. Und das ist eine Politik, die große Teile der Bevölkerung doch sehr benachteiligt. Und das wiederum ist dann nun wirklich der Katalysator dafür, dass die Hutu-Mehrheit, auch heute in Ruanda sind weit über 80% sind Hutu, dass die Hutu-Mehrheit dieses große Problem mit der Art der Vergangenheitsaufarbeitung hat. Ich stimme Ihnen zu, was aus internationaler Sicht die Bewertung von Arusha anbelangt. Die Ruanda selbst halten von Arusha nichts, von dem Gericht nichts. Die ruandische Politik ebenso. Das ist eine ganz merkwürdige Konstellation, weil es zu teuer ist und die Ruanda finden sich in diesem Gericht nicht wieder. Ich persönlich denke, wenn ich eine für mich private Bilanz ziehen darf, ich denke, das Gericht hat eine Chance vertan. Es hätte die Verbrechen in ihrer Vollständigkeit versuchen sollen zu erfassen. Das hat es nicht gemacht und das ist etwas, was diesem Gericht immer anhängen wird. Das taucht auch natürlich in jeder Diskussion über die Bilanz von Arusha, taucht dieser dunkle Fleck auf. Aber ich habe die Hoffnung, dass man daraus lernt.
Also die Frage war ja eben auch, was wären die Alternativen gewesen? Ich kann mich erinnern, dass ich 1992 in einer ähnlichen Diskussionsrunde diese Frage diskutiert habe. Und mit Blick darauf, was soll jetzt geschehen mit Verstößen und Verbrechen, die in der ehemaligen DDR passiert sind. Und es standen zur Auswahl die Modelle, die es eben damals gab. Einmal die Wahrheitskommission, mit dem man das in Südafrika versucht hat, nach dem Ende der Apartheid-Regime. Ähnliche Anläufe in diversen mittelamerikanischen Ländern, wo schwere Menschenrechtsverbrechen passiert sind. und dann eben eine internationale oder auch eine nationale Gerichtsbarkeit. Und ich war damals derjenige, der am massivsten für eine Gerichtsbarkeit plädiert hat und gesagt hat, wenn das national nicht möglich ist, dann in einer internationalen, weil die Wahrheitskommissionsansätze, so wichtig die auch sind für innergesellschaftliche Versöhnungsprozesse, das allein reicht nicht aus. Und ich muss leider sagen, ich wäre froh gewesen, ich hätte Unrecht gehabt, mit Blick auf Apartheid Südafrika ist dieses voll bestätigt worden. Und mit Blick auf die ausgebliebene Versöhnung in vielen mittelamerikanischen Staaten leider auch.
Es war auch kurz in der Diskussion, ob man in Ruanda nicht eine Wahrheitskommission etablieren sollte. Und da war man schon sehr, sehr skeptisch und hat gesagt, also in einer Situation, wo wie zum Beispiel in der Hauptstadt Kigali am Tag 10.000 Menschen umgebracht werden, verbietet sich der Gedanke an eine Veranstaltung, wo man zusammensitzt und sich mal so ein bisschen die Wahrheit erzählt und dann aufsteht und rausgeht. Das hätte man nicht machen können.
Ruandas Trauma. Wie sühnt man Völkermord? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, der Juraprofessorin Stefanie Bock, dem Völkerrechtler Gerd Hankel sowie dem Journalisten Andreas Zumach. Am Mikrofon war Marie-Christine Werner.